Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Eine der Schwierigkeiten des öffentlichen Diskurses in der heutigen Zeit ist, dass jedes Wort irgendwo aufgenommen wird, interpretiert wird, manchmal im Kontext, manchmal außerhalb des Kontexts und es werden Motive zugrunde gelegt, die so vielleicht nicht da waren. Es werden Sachen in einer Art und Weise dargestellt, die natürlich immer mehrere Interpretationen zulassen. Aber wenn natürlich jemand wie Karl Lauterbach, unter anderem ein Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für evidenzbasierte Medizin, von Evidenz redet, dann finde ich, darf man dort einen höheren Anspruch an die Aussagen haben. Natürlich hat der gute Herr Lauterbach gerade jetzt zum Thema Homöopathie, hat er wieder mal den Begriff der Evidenz in den Mund genommen und sagte sowas wie, die wissenschaftliche Evidenz muss die Grundlage unserer Politik sein. Das ist natürlich ein sehr, sehr weit gefasstes Statement. Ich nehme mal an, er meinte erstmal nur die Gesundheitspolitik und damit meinte dann die Erstattungspraxis der gesetzlichen Kassen. Und Evidenz heißt natürlich, sowas setzen viele Leute gleich mit wissenschaftlichen Belegen. Aber eine evidenzbasierte Medizin ist ein Konstrukt, was sich mal erdacht wurde, was auch natürlich Sinn macht, bevor man eine emotionale Bewertung von Sachen vornimmt oder nur auf Erfahrungen baut oder auf einzelne Geschichten, macht es natürlich Sinn, möglichst viele Daten, Eckpunkte zu sammeln, um zu entscheiden, ob wir hier es wirklich mit einem objektiv nachweisbaren Effekt zu tun haben oder mit dem Gefühl Einzelner oder mit einer Fachmeinung einer einzelnen Person und so weiter und so fort. Also als Idee natürlich erstmal eine sinnvolle Sache. Aber Evidenz ist keine monolithische Sache. Das steht nicht einfach nur so da. Entweder hat was Evidenz oder es hat keine. Es gibt verschiedene Abstufungen der Evidenz. Es gibt sehr verschiedene Studien, die eine Evidenz erbringen können, vom einzelnen Patientenbericht, von einer einzelnen Patientengeschichte bis zu einer Fallsammlung und dann über eine Beobachtungsstudie bis hoch zu einer randomisierten, doppelblind, placebo-kontrollierten Studie und dann der Meta-Analyse davon. Ich habe da schon öfter darüber gesprochen. Es gibt dort eine ganze Hierarchie von Dingen. Das ist also erstmal zu klären, welches Level von Evidenz wollen wir hier denn anlegen an diese Geschichte. Das Zweite ist, dass wenn man nur auf die reine Evidenz aus Studien schaut, verlieren wir natürlich völlig den Menschen aus dem Blickpunkt. Und nicht nur den Menschen als Patienten, sondern auch als Arzt. Am Ende nimmt Karl Lauterbach dieses polemische Argument der Homöopathie, was wirklich einen mickrigen Teil der Kosten des Gesundheitswesens ausmacht, einfach nur als Symbol, und so sagt er es ja auch, als Symbol für die Tatsache, dass wir eher eine evidenzbasiertere Erstattungspraxis der Kassen möchte. Und da ist Homöopathie quasi für ihn das leuchtendste Beispiel für fehlende Evidenz. Und deshalb hat er das jetzt rausgehauen. Die 10 Millionen Euro, die dort aufgewandt werden von den gesetzlichen Kassen, werden sicherlich zu einem großen Teil dann halt von den Patienten selber getragen. Das heißt, er tut zwei Sachen damit. Die Patienten werden die Kosten jetzt selber tragen, seien sie auch gering, aber auch das ist ein Symbol. Und die Ärzte, die Homöopathie angewandt haben bisher und das als Kassenleistung abgerechnet haben, verlieren eins ihrer Werkzeuge, zumindest bei einem Teil der Patienten. Denn wenn ein Mensch vor mir sitzt, von dem ich weiß, dass die körperlichen Beschwerden keinen Notfall darstellen, keine akute Situation. Ich habe das mit meinem, ich bin kein Arzt, aber ich spiele jetzt mal so, ich habe das mit meinem ärztlichen Fachwissen festgestellt, dass diese Person nicht schwer krank ist. Ich weiß aber genau, dass sie zum Gesundwerden oder sich gesund fühlen und betreut fühlen, irgendeine Maßnahme braucht. Braucht eine Maßnahme, die aktiv ist, wo der Patient, die Patientin selber aktiv werden kann und was tut. Und Homöopathika aus meiner Sicht sind nicht wirkungslos. Es kommt hier sehr auf den Kontext an, auf die Person, wo ich das verschreibe und so weiter und so fort. Also wir haben in unserer Familie regelmäßig positive Erfahrungen gemacht mit der Homöopathie, aus welchen Gründen auch immer, seien sie wissenschaftlich nachweisbar oder nicht. Aber ich kann dieser Person, die Betreuung braucht und konkrete Hinweise braucht von ihrem Arzt, kann ich helfen, indem ich sage, bitte rühren Sie diese Globuli in ein Glas Wasser ein, stellen Sie neben Ihr Bett und trinken Sie jede Stunde einen kleinen Schluck davon. Das wird die Symptome über die nächsten Tage lindern. Das hat wirkungsvolle und sehr starke Auswirkungen auf die seelische Verfassung dieses Menschen. Und damit hat es echte Auswirkungen auf den Körper. Denn unsere Gedanken, der sogenannte Placebo-Effekt, das Gefühl, betreut zu sein, ist ein echter Vorgang für unseren Körper, für unser Gehirn. Dort passieren echte Dinge. Dopamin wird ausgeschüttet, beruhigende Substanzen werden ausgeschüttet, unser Angstzentrum wird runtergefahren. Das hat echte Auswirkungen. Das heißt, der Placebo-Effekt wird ja auch heute gar nicht mehr so genannt, sondern wird als kontextualer Effekt bezeichnet. Und das heißt, der gesamte Kontext, in dem diese Dinge gegeben werden, ist entscheidend. Und das wird sozusagen den Kassenärzten, die bis jetzt Homöopathika noch verschrieben haben, gesagt, ich kann meinen Patienten damit nützliche Wirkung überbringen und zukommen lassen. Und ich verhindere sogar eine Medikation bzw. eine Selbstmedikation, die vielleicht weitaus schädlicher wäre für diesen Patienten, kann ich mit dieser Maßnahme verhindern. All das sind Aspekte, die sollten nicht außer Acht gelassen werden. Das große Argument gegen alle heilpraktischen Dienstleistungen oder Homöopathika und selbst die Chiropraktik ist, ich kann, wenn ich an den Falschen, die Falsche gerate, mit einer zu großen Hubris, kann diese Person anfangen, Dinge zu behandeln, die sie nicht behandeln dürfte. Und parallel gäbe es eine schulmedizinische, so nenne ich es mal, eine evidenzbasierte, eine evidenzbasierte schulmedizinische Lösung für ihr Problem, die schneller, besser und gezielter zu einem nachhaltigen Erfolg führt, das ist die Kritik. Und das kann passieren, aber das passiert in allen Zweigen der Medizin. Es werden Leute teilweise als orthopädische Probleme behandelt, die Arterienverschlusskrankheiten haben. Es werden Leute als Herzpatienten behandelt, die Brustwirbelblockaden haben. All diese Dinge. Es werden Leute zu Neurologen geschickt, in Schlafkliniken, alles Mögliche, die normale mechanische Kopfschmerzen von Verspannung des SCM und so weiter haben. Das heißt, diese Sachen passieren auf allen Ebenen. Und das ist kein exklusives Thema von Heilpraktikern oder globuli verschreibenden Spinnern. Nicht der Punkt. Sondern jeder muss das am besten tun, was er eben am besten kann. Und wenn dieses Symbol der Homöopathie jetzt genutzt wird, um quasi zu einer evidenzbasierteren Kassenerstattung zu kommen, dann bitte ich darum erstmal, den Level der Evidenz zu klären, von dem Herr Lauterbach hier redet. Denn wenn man sich Leitlinien wohl anschaut aus der Kardiologie und verschiedenen anderen Fachbereichen, dann sind nur sehr wenige der Studien, der Maßnahmen, haben das höchste Evidenzlevel einer erfolgreichen, placebo-kontrollierten, statistisch relevanten Studie. Die meisten haben höchstens eine mittlere bis schwache Evidenz. Die weist in die richtige Richtung, aber es ist aus wissenschaftlicher Sicht keine starke Evidenz. Was machen wir damit? Wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir die Level der Evidenz erklären? Wollen wir die Kassenleistung an das Level der Evidenz anpassen? Wenn wir das tun, werden wir extreme Einsparungspotenziale in Euros haben, aber wir werden extrem viele Menschen nicht mehr betreuen können im gesetzlichen Gesundheitswesen. Weil die Maßnahmen, die bisher durchgeführt werden, sind nicht auf dem höchsten Level der Evidenz. Und das ist kein Problem, dass sie nicht auf diesem hohen Level der Evidenz sind. Denn evidenzbasierte, beziehungsweise der bessere Begriff, evidenzinformierte Medizin hat drei Säulen und nicht nur eine. Und eine Säule davon ist das, was in wissenschaftlichen Studien als neutraler, objektiver Effekt einer Maßnahme, eines Medikaments oder was auch immer herausgefunden wurde. Eine Säule. Die andere Säule ist die Patientenpräferenz. Mit was hat der Patient bis jetzt gute Erfahrungen gemacht? Welche Behandlung lehnt er oder sie ab? Wo stimmt er oder sie zu? Wichtiger Teil der evidenzbasierten Medizin. Und das dritte, auch ein wichtiges Element, alle gleich wichtig tatsächlich, die Erfahrungen des Anwenders. Welche Erfahrung hat der Arzt, der Heilpraktiker, der Physiotherapeut mit dem gemacht, was er sie jetzt vorhat? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Diese drei Säulen ergänzen sich. Nur diese drei Säulen zusammen tragen dazu bei, dass das Ganze ein sinnvolles Konzept wird. Und wenn ich alles, in Anführungsstrichen, auf den fehlenden Beleg sozusagen der Wirksamkeit lege, dann kriegen wir hier interessante Szenarien, weil zum Beispiel die Chemotherapeutika haben oft keine sehr gute Evidenz. Sie haben schwache Evidenz, die darauf hinweist, dass sie wirken, aber auf keinen Fall starke Evidenz. Die Kniespiegelung zum Beispiel hat 2015 schon das British Medical Journal gesagt, dass die meisten davon nicht durchgeführt werden dürfen. Sie sind nicht besser als der Placebo-Effekt. Es ist die Vor- und die Nachsorge der OP, die hier die Wirkung erzielt. Das ist nicht meine Meinung, das, wie gesagt, British Medical Journal hat das ziemlich abschließend 2015 in einem Artikel bestätigt. da sind Milliarden Einsparpotenziale. Bei vielen Blutdrucksenkern, bei Antidepressiva ist die Wirksamkeit nicht wirklich durch evidenzbasierte Studien sehr, sehr gut nachgewiesen. Das heißt, wenn wir diesen Maßstab von Herrn Lauterbach anlegen wollen, dann bekommen wir A, eine ganz, ganz andere Medizin und B, sparen wir plötzlich Milliarden ein, die wir anderweitig verwenden können. Die Frage ist aber, wie sinnvoll ist das? Oder sollten wir vielleicht die Standards Evidenz uns mal genauer anschauen? Haben wir vielleicht mittlerweile herausgefunden, dass einzelne Substanzen an stark ausgewählten Personen zu testen mit ganz spezifischen körperlichen Kriterien vielleicht gar nicht das abbildet, was die Allgemeinheit braucht? Haben wir vielleicht die falschen Ziele gesetzt? Wie werden Studien überhaupt gemacht? Werden alle Studien berichtet, die begonnen werden? Da müsste man ansetzen. Weil ich, wenn ich einen Überblick über die Gesamtevidenz haben möchte, muss ich erstmal ein Verzeichnis haben, wo jede Studie, die begonnen wird, für die Patienten rekrutiert werden, die registriert wird. Diese Studien müssen registriert werden, die Ergebnisse müssen berichtet werden. Die Gründe für den Abbruch, wenn es stattfindet, müssen verhindert werden, berichtet werden. Also die Gründe für vielleicht ein vorzeitiges Studienende müssen berichtet werden. Alleine den Menschen, die teilgenommen haben, schulden wir das schon. Denn sie opfern potenziell ihre Gesundheit, um den wissenschaftlichen Fortschritt voranzubringen. Und alleine dafür lohnt es sich schon, das zu machen. Und nur so bekommen wir eine Gesamtschau. Wir müssen aber auch klären, wie das zum Beispiel bei Krebsstudien öfter mal passiert. Ich glaube, es waren 20% der registrierten Studien, wo es um Chemotherapie und Krebs geht, verändern während der Studie den Endpunkt. Das heißt, sie verändern das, was sie messen wollten, ohne zu erklären, warum sie das tun. Um dann zu erklären, die Studie war erfolgreich. Das ist natürlich nicht lustig, das ist, ne, aber es ist eine interessante Maßnahme. Wenn man sie auf andere Teile des Lebens bezieht, dann würden wir das für völlig absurd halten. Im Sportbereich zum Beispiel. Ich kann nicht einfach die Laufstrecke vom 100-Meter-Lauf auf 73 Meter verkürzen, weil ich gerade in Führung liege. Ich kann nicht in der Klassenarbeit sagen, dass ich habe nicht 15 von 20, ich habe 15 von 15. Ich habe die falsche Sache berechnet, ich habe eine 1. Das macht kein Mensch mit. Aber medizinischen Studien, wo es um Menschenleben geht, aber leider auch um Milliarden, Euros, Dollars, da ist es völlig okay. Da können die Macher der Studie einfach zwischendurch sagen, okay, warte mal, wir ändern das Ziel des Ganzen und erklären dann den Erfolg. Und meistens nicht den Misserfolg. Und wir akzeptieren das. Und dann gibt es noch so schöne Sachen wie kombinierte Endpunkte, wo ich zum Beispiel eine negative Entwicklung verschleiern kann. Also eine negative Entwicklung bei drastischen Nebenwirkungen zum Beispiel kann ich verschleiern in einer Masse von leichten Nebenwirkungen und so kann ich behaupten, dass die Gesamtheit der Nebenwirkungen gar nicht so groß sei. All diese Dinge gibt es und das ist nichts Unmoralisches oder Gemeines oder Illegales. Es sind statistische Dinge, die hier stattfinden und dann werden diese Dinge zur Evidenz erklärt. Und das alles sind noch die Sachen, die ohne offensichtlichen Betrug ablaufen. Betrügerische Absichten spielen auch noch eine Rolle, immer wenn es um Milliarden geht. Wenn es um Milliarden öffentlicher Gelder geht, wird betrogen, werden Zahlen präsentiert, die nicht stimmen im Nachhinein. Viele der Medikamente, die mit Evidenz auf den Markt gebracht werden, werden wieder vom Markt genommen, weil sie so offensichtlich entweder zum Glück nicht wirken, schlimm genug, oder sogar so starke Nebenwirkungen haben, dass sie Leute schädigen. Der Vioxx-Skandal war eins dieser Beispiele aus Anfang der 2000er, wer das mal nachschauen möchte, Vioxx-Skandal, V-I-O-X-X, war ein Medikament, was als neues Aspirin vermarktet wurde und auf den Markt kam und es war ein sogenannter Blockbuster, das heißt, es hat mehr als 1 Milliarde Umsatz pro Jahr gemacht und die gesamte Geschichte ist ziemlich illustrativ und sicherlich kein Einzelfall, aber in dem Fall wurde es halt mal gerichtlich international aufgearbeitet und man kann diese Daten alle einsehen. Nun könnte man jetzt hier stundenlang noch über die Machenschaften der Pharmaindustrie bla bla, und das ist ja alles eine Verschwörung, ist es nicht, aber wir können durch Politik kann man diese Dinge steuern. Man kann festlegen, welche Level von Evidenz akzeptiert werden. Man kann sogar im Konsens, im Gespräch mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft, kann man sogar schauen, ob man vielleicht die Kriterien für Studien ändert. Wieso haben wir ein 5%iges oder ein 95%iges Konfidenzintervall, so heißt das Ding. Das heißt, wieso lassen wir uns 5% Rest bei jeder Studie, dass die Daten, die ich erhoben habe, auch völliger Zufall sein können. Wieso sind das nicht 1% oder 0,5%, um die Studien genauer zu machen? Wir haben heute viel genauere Messinstrumente. Wir können diese Dinge besser feststellen. Warum ändern wir nicht die Kriterien der Studien? All diese Fragen müssten da geklärt werden. Also wenn der gute Karl Lauterbach diese Tür aufmacht, sozusagen die Evidenz ganz nüchtern anzulegen an die medizinischen Maßnahmen, die stattfinden, dann werden wir ein sehr, sehr anderes Gesundheitswesen vor uns haben. Wir werden die Tätigkeit von Menschen, die in diesem gesetzlichen System als Patienten sind, aber auch die, die dort arbeiten und abrechnen und so weiter, wir werden diese Tätigkeit sehr stark verändern, hin in eine Richtung, wo es immer heißen wird, nein, der Computer sagt nein, wir können das nicht machen, weil hier ist der Level der Evidenz, hier ist die Schwelle, über die es kommen muss, das hat es noch nicht geschafft, also kann ich Ihnen das nicht verschreiben, es tut mir leid. Das, so will niemand leben. Und das macht doch absolut keinen Sinn. So werden wir nicht innovativ sein, so werden wir nicht vorankommen, so werden wir niemals neue Ideen durchkommen lassen und so werden wir halt eine Industrie haben, die, ist ja im Moment schon so, ausschließlich von milliardenschweren Konzernen geprägt wird, die dann natürlich auch alle Mittel zur Verfügung haben, ihre Ergebnisse so zu produzieren und so zu präsentieren, dass sie den Evidenzkriterien von Herrn Lauterbach und seinem Ministerium genügen. Also, um nochmal zusammenzufassen. Ich finde es sinnlos, symbolhaft und eben so ein bisschen plakativ, sich jetzt die Homöopathie vorzunehmen, um den Prozess zu beginnen, die Heilmittelerstattung und die Krankenkassenerstattung wissenschaftlicher zu machen. Ja, das ist quasi nur ein Strohmann und das einfachste Opfer, denn die Homöopathieverbände sind relativ schwächlich im Vergleich zu den anderen Pharmaverbänden und Geräteherstellern und so weiter. Das heißt, das ist so eine Art Bauernopfer und da kann er gesagt werden, guck, ich mach was. So ist diese Maßnahme zu verstehen. Das nützt nicht den Patienten, es nützt nicht den Ärzten, es nützt unser Gesundheitswesen so gut wie nichts, diese Maßnahme sozusagen aus dem Kassenkatalog rauszunehmen. Glücklicherweise werden die Leute natürlich weiterhin zu homöopathischen Konsilien gehen und auch homöopathisch versorgt werden von äußerst vernünftigen Menschen, die in diesem Gebiet arbeiten, denn das wurde schon vorher nicht von der Kasse erstattet und viele Menschen sind willens und auch bereit, Geld zu bezahlen für eine sinnvolle Betreuung, auch auf homöopathischer Basis. Das Zweite, was Herr Lauterbach bitte nochmal ausdefinieren muss, entweder intern im Ministerium oder im Zusammenarbeit mit dem Verband der Forschenden Pharmaunternehmen und allen möglichen anderen Stakeholdern, ist die Frage, welches Level von Evidenz wollen wir denn hier haben für die Erstattung der gesetzlichen Kassen? Soll es die höchste Evidenz sein? Reicht mittelstarke Evidenz? Reicht schwache Evidenz? Brauchen wir eine Meta-Analyse? Brauchen wir eine randomisierte Studie? Welches Level von Evidenz brauchen wir? Wollen wir prozentual die Erstattung abstufen nach dem Level der Evidenz? Wenn zum Beispiel schwache Evidenz ist, dann zahlt die Kasse ein Drittel der Kosten. Wenn mittlere Evidenz ist, dann zahlt die Kasse 50% und dann bei starker Evidenz 100%. Wie soll das vonstatten gehen? Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Leider erwarte ich nicht wirklich, dass da eine Definition gibt, sondern dieses Thema wird wieder fallen gelassen. Es wird diverse Ausnahmen geben, sagen, ja, aber diese Studie ist ja nicht so gut gemacht und bla, bla, bla. Und ich habe immer wieder die Kieferorthopädie als Beispiel, wo eben die Regierung selbst festgestellt hat, es gibt keinen patientenrelevanten Nutzen der Kieferorthopädie. Im Nachsatz hieß es, was nicht heißt, andersrum, wir konnten keinen patientenrelevanten Nutzen der Kieferorthopädie finden. So heißt es. Und im Nachsatz heißt es, was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Nur wir konnten ihn in den Tausenden von Studien, die wir gesehen haben, nicht nachweisen. Wenn man dieses Wohlwollen auch anderen Maßnahmen, die Patienten helfen und sehr, sehr wenig Schadenspotenzial haben, wenn wir dieses Wohlwollen auch diesen Maßnahmen entgegenbringen würden, wäre sehr, sehr viel gewonnen.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.